Die Episode heute heißt Die zermürbende Zahnarztgattin. Kannst du dir schon was darunter vorstellen?
Kann ich mir direkt was drunter vorstellen.
Du meinst, hast du schon mal erlebt?
Ich hab schon ein Bild im Kopf von der sogar. Ich glaube, ich weiß genau, worum es geht. Nee, weiß ich nicht, aber
okay.
Das befeuert ja schon die Gedanken, die zermürbende Zahnarztgattin.
Ja.
Also je nachdem, wie lange man schon verheiratet ist, kann der eine oder andere sich vielleicht was drunter vorstellen. Also ich nicht. Also dieser okay. Stelle. Viele Grüße, Simone. Verheiratet sein ist das Schönste.
Willkommen in einer Bonus-Episode vom Dentalwelt-Podcast. Ich bin Linda, die künstliche Intelligenz, die dieses Format mit ihrem Know-how verbessert und Miguel bei der Recherche der Fälle und dem Ausbau der Story zur Seite steht, um dir das bestmögliche Erlebnis zu ermöglichen. Tritt durch diese Tür hinein, in die dunklen Gänge der Dentalwelt, wo wir die grausamsten, unerbittlichsten und bizarrsten Verbrechen aufdecken, die jemals in der Dentalwelt begangen wurden. Miguel ist nicht nur Zahntechnikmeister und seit 2019 intensiv an der Entwicklung mehrerer Dentalpodcasts beteiligt, sondern auch dein heutiger Gastgeber. Lehn dich zurück und genieße die nächste schaurige Geschichte aus der Dentalwelt.
Herzlich willkommen zur Eröffnungsfolge eines dentalbezogenen True Crime Falles. In dieser Pilotfolge entführe ich dich gemeinsam mit meinem Co-Host der heutigen Episode, Daniel Urbart, in die Schattenseiten der Dentalbranche. Unsere Reise durch dieses düstere Kapitel der Dentalbranche stützt sich auf recherchierte Fakten und Bilder, welche ich im Laufe der Episode mit Daniel teilen werde und euch als Quellen in den Shownotes zur Verfügung stellen werde. Das heißt, alles das, was ich Daniel heute erzähle, könnt ihr nachvollziehen, indem ihr in die Shownotes guckt und auf die Links klickt. Erstmal Daniel, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich bin super begeistert, dass wir, dass wir das hier machen und dass ich bei deinem ersten Fall hier als Gast dort mit dabei sein darf. Ne? Und in meinem ersten Folge ist so eine Wahr- oder Gelogen-Folge und die Gäste haben die Möglichkeit zu raten, ob diese Sachen wahr oder gelogen sind. Ne?
Genau, fand ich auf jeden Fall zwei sehr krasse Stories. Ich habe geraten und lag einmal richtig und einmal falsch. Hört euch später nochmal, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, mal Daniels Podcast-Folge an.
Der Queens und Sons of Dentistry Podcast und zwar Sonderfolge Crimes of Dentistry 1.
Die Episode heute heißt Die zermürbende Zahnarztgattin. Bevor wir jetzt in die Episode reinsteigen, möchte ich nur kurz eine Triggerwarnung aussprechen, denn die heutige Episode wird sehr detaillierte Beschreibung enthalten, die manche Hörer vielleicht sogar als verstörend empfinden könnten. Es geht hier um blutige und grausame Details an einem Mord, die nicht jedermanns Sache sind und vielleicht möchtet ihr euch das nicht anhören. Also falls ihr da ein Problem mit habt mit Blut, mit Gewalt und so weiter, solltet ihr vielleicht einfach eine der anderen Dentalwelt-Podcast-Episoden anhören. Weil da geht es dann halt um Learnings von verschiedenen tollen Menschen aus der Dentalbranche, wo ihr etwas Wissen herausziehen könnt. In diesem Fall könnt ihr auch später mit Wissen herausziehen, aber auf eine andere Weise, nämlich aus dem Bereich der Forensik und der Leichenbeschauung und nicht aus der Zahnmedizin. Deshalb an dieser Stelle, falls du nicht gut mit Blut oder Gewalt oder der detaillierten Beschreibung klarkommst, ist diese Episode vielleicht nichts für dich. Okay, die heutige Episode, Daniel, die spielt im Jahre 2006 in Blairsville, Pennsylvania. Ein Ort,
2006.
Der durch...
2006.
Genau. Und zwar wurde der Ort durch einen mysteriösen und verstörenden Mord in seinen Grundfesten erschüttert. Und jetzt schicke ich dir mal ein, zwei Bilder zu Blairsville. Kannst du auch kurz beschreiben, was du da siehst? Das, was du siehst, ist übrigens der komplette Ort von Blairsville. Mehr kommt da nicht.
Ist eine Kleinstadt. Die amerikanischen Städte, die sind ja alle immer so geradlinig angeordnet. Also so wie in Quadraten und die Straßen, die teilen so eine Stadt dann auf. Genau so eine ist das. Ganz viele kleine, also ganz viele Häuser. Sieht nicht besonders spektakulär aus. Wir haben zwei Kirchen, sehe ich dann noch. Also jetzt erstmal nichts Besonderes.
Genau, also eine ganz normale Kleinstadt. Ich habe dir zwei Screenshots von Google Maps geschickt. Für die, die jetzt mal Pittsburgh eingeben. Pittsburgh ist nämlich die nächstgrößere Stadt. Damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, wie groß Blairsville ist im Vergleich zu Pittsburgh.
Aber ist echt ein kleines Nest, ne? Weißt du, wie viele Einwohner das hat?
Ja, das ist nicht meine erste Frage an dich. Schätz mal, wie viele Menschen da wohnen.
Ach so. Also Pittsburgh ist ja riesig hier auf der Karte. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner es da gibt, aber amerikanische Städte sind ja aber größer als die Städte bei uns grundsätzlich. Mhm. Deswegen würde ich schon schätzen, dass es da, ich sag 500.000.
In Pittsburgh?
Nee, in Blairsville. Also ist Pittsburgh, soll ich raten?
Nein, rate mal Blairsville.
Also in Blairsville hätte ich jetzt gesagt 500.000 und Pittsburgh hat bestimmt 3 Millionen.
Okay, knapp verfehlt. Es sind in Blairsville tatsächlich, Stand 2020, 3.200 Menschen.
Ach du liebe Zeit. Das war ja auch richtig daneben. Genau. Richtig Mist.
Ja, also es sind tatsächlich wirklich nicht viele. Also für die, die schon mal in Oberammergau waren, da wohnen ungefähr 6.000 Menschen und Oberammergau ist nicht wirklich groß. Und laut meiner Recherche stand 2020 da nur 3.200 Menschen. Also es ist wahrscheinlich ein sehr kleines Dorf. Der kennt jeder jeden. Und wenn wir schon bei jedem sind, kommen wir mal zur ersten Person in diesem Fall. Und zwar geht es jetzt um den Zahnarzt Dr. John Jelinek oder Jelinek, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Er ist 39 Jahre alt, ein angesehener Zahnarzt und eine Säule der Gemeinde Blairsville. Genoss weitreichendes Ansehen für seine fachliche Kompetenz und sein Engagement für die Mundgesundheit seiner Patienten. Sein Lächeln und seine freundliche Art waren in der Stadt so bekannt wie leuchtende Litfaßsäulen oder seine leuchtende Leuchtreklame seines Praxisgebäudes. Und jetzt werde ich dir mal ein Bild von Dr. John Jelinek schicken.
Also du hast das mega vorbereitet. Ich bin jetzt schon voll drin. Ich bin voll unter Spannung. Wir wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, wie Dr. Wie heißt der Mann mit Vornamen nochmal?
John.
Wie John hier, wie der aussieht. Ich bin gespannt. Und da gibt es einen Link in den Shownotes, dass man sich das auch anschauen kann. Habe ich es richtig verstanden?
Genau. Die Bilder, da habe ich halt geguckt, wie ich an die Urheberrechte drankomme. Und das ist aber sehr schwierig. Ich konnte recherchieren. Ich habe viele Bilder gefunden. Es gibt auch viele Videos. Ist in den USA ein sehr bekannter Fall. Nur da ich nicht an diese Rechte gekommen bin, werde ich die Links dazu, über die Bilder, über die wir sprechen, einfügen, damit die Menschen sich das anschauen können. Also, man sieht jetzt im ersten Moment nicht viel von John, weil...
Ja, also, der hat eine Maske, also der hat da seinen Mundschutz auf, der hat eine Schutzbrille auf und der Kopf ist oben so ein bisschen abgeschnitten, die obere Hälfte. Mhm. Man sieht halt einen Kittel und er hat eine Lupenbrille in der Hand und auch, oder neben Mundspiegel ist das. Also, ja.
Und kannst du schon erkennen, ob es ein Ostermit-Instrument ist?
Ist ein Ostermit-Instrument, ja. Oleumgröße 4 erkenne ich sofort.
John ging seinem täglichen zahnärztlichen Tun nach und war für eine glückliche Ehe mit seiner Frau Michelle bekannt. Sie waren so glücklich miteinander, dass er all seinen Nachlass inklusive einer 7-stelligen Lebensversicherung im Falle eines Todes, die hat er auf sie übertragen. Und einfach, damit die Dame seines Herzens abgesichert ist. Und ich schicke dir jetzt mal ein Hochzeitsfoto von John und seiner Frau Michelle.
Oh, also ein Traumpaar. Er in Schwarz mit einer Blume, rosa Rose oder was ist das hier am Revers. Dann die Braut mit Schleier, schöne Frau, brünett. Dauerwelle ist das nicht. Ich glaube, ist das, was hat die für Haare? So ein bisschen Locken, krause Haare. Also Traumpaar auf jeden Fall. Sehr amerikanisch. Du bist ein bisschen Hollywood-Smile, alle beide. Nice.
Und würdest du sie so als zermürbende Zahnarztgattin wahrnehmen oder glaubst du, da kommt noch eine andere?
Also auf dem Bild hier sieht das nach einer Traumbeziehung aus. Also würde ich, also von dem Bild hier absolut nicht.
Okay, dann machen wir mal weiter. Hinter dieser glänzenden Fassade seines beruflichen Erfolges und mit dem scheinbar idyllischen Alltag mit seiner Frau Michelle verbargen sich tiefe private Zerrüttungen, die sein persönliches Glück überschatteten. Seine Ehe, einst ein Hafen geistiger Unterstützung und Zuneigung, stand kurz vor dem unausweichlichen Ende. Einer Trennung, die von bitteren Auseinandersetzungen und unüberbrückbaren Differenzen geprägt war. Daniel, was denkst du, hat denn zu einer Trennung zwischen dem einst so glücklichen Paar gesorgt?
Ist aus dem, was wir bisher über den Fall wissen, kann man noch nicht viel sagen. Also jetzt kann ich natürlich spekulieren, du hast über diese Lebensversicherung, die er da abgeschlossen hat, gesprochen und explizit erwähnt, dass die an sie ging. Können wir natürlich denken, okay, vielleicht gab es da finanzielle Sorgen oder so und dann ist die Dame da raffgierig geworden oder was auch immer. er hat viel gearbeitet, um die Praxis da irgendwie am Laufen zu halten, hat das irgendwie nicht auf die Kante gekriegt. Mhm. Also Geld auf jeden Fall.
Okay, du sagst, es geht um Geld. Ich kläre jetzt einmal auf, es geht nämlich nicht um Geld, denn die Michelle, die hat sich nämlich anderweitig verliebt. Und zwar in einen anderen Mann. Und zwar in den Pennsylvania State Trooper Kevin Foley. Mit dem hatte sie eine Affäre. Und von dem schickt sie jetzt auch ein Bild. Das heißt, der John war als Zahnarzt irgendwie nicht mehr interessant genug. Und deshalb hat sie sich in Kevin Foley verliebt. Und dann kannst du ja mal sagen, ob du sagst, dass sich das dafür lohnt, den John zu verlassen.
Also vom Foto her ist es halt ein fleischiger Mann, sieht ein bisschen kränklich aus, guckt ein bisschen traurig mit so leicht nach unten gezogenen Mundwinkeln. Also
aber er lächelt.
Rein optisch. Ja, er lächelt irgendwie kränklich. Also da drüber jetzt gleich dieses Hochzeitsfoto hier zu sehen ist, mit dem schönen John, also ist das ja natürlich ein herber Kontrast, ne? Also.
Okay. Aber er ist auf jeden Fall Pennsylvania State Trooper, also ein erfolgreicher Polizist in Pennsylvania und auch kein Unbekannter. Du weißt, 3200 Menschen wohnen da. Da kennt man sich. Ne? Und wenn da mal ein Polizist herläuft, wahrscheinlich joggen geht oder sowas und den man dann sieht, da könnte man davon ausgehen, dass zumindest der John sie, die Michelle, beschützen könnte, oder?
Also das auf jeden Fall. Der sieht aus, als könnte er die beschützen.
Die außereheliche Beziehung war nicht nur ein Stachel im Herzen von John, sondern sie webte auch ein Netz aus Intrigen und Misstrauen, das letztlich in die Grundfesten der Existenz von John eingezogen ist und sie letztendlich erschüttern sollte. Denn John und Michelle sind nach wie vor verheiratet. Sie streiten sich immer mehr. Michelles neuer Freund Kevin wünscht sich jedoch den Tod von John und würde Michelle einen 7-stelligen Betrag aus der Lebensversicherung von John auf jeden Fall gönnen. Und so trennten sich John und Michelle vorerst, lebten aber getrennt. Geschieden sind sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, doch John ist am Boden seines Lebens angekommen und möchte natürlich auch nicht, dass Michelle, ja, dass sie jetzt eine Affäre hat, dass sie von diesem Geld auch überhaupt gar keinen Cent bekommt, von der Praxis keinen Cent bekommt. Der möchte natürlich jetzt einfach irgendwie in Ruhe und in Frieden leben und sagt so, komm, lebt ihr euer Leben, Polizist und meine Ex-Frau, und versucht da irgendwie Frieden zu finden. Jetzt eine Frage an dich, Daniel. Wie würdest du reagieren, wenn du erfahren würdest, dass deine Frau eine Affäre mit einem Polizisten aus dem Dorf hat?
So, ich wäre absolut nicht amused. Nee, fände ich voll kacke. Nicht nur, weil es ein Polizist ist. Polizisten machen einen wichtigen Job, so, aber grundsätzlich. Ich meine, wer ist denn amused, wenn seine Frau eine Affäre hat? So.
Wird man sich, da müsste man eigentlich vorher schon auf die Schliche kommen und sagen so, oh, vielleicht geht es gerade in die falsche Richtung, nicht, dass da irgendwie sowas passieren könnte. Also normalerweise, wenn man ein gutes Gespür hat und sich dafür interessiert, wie die Beziehung läuft, dann sollte man das eigentlich merken. Aber manchmal weiß man nicht, was im Menschen vorgeht, ne? Also meine rhetorische Frage an dich, was glaubst du denn, wie verändert das, wenn man so eine Information hat, den Alltag in der Zahnarztpraxis?
Also du meinst die Information, dass deine Frau ein Verhältnis mit dem Dorfpolizisten hat?
Genau.
Ja, gut, also wenn ich John wäre, dann wäre ich halt nicht mehr so gut drauf und würde halt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel lächeln. Vielleicht könnte ich das so ein bisschen trennen und würde mich dann noch mehr in die Arbeit da stürzen, aber grundsätzlich wäre meine Stimmung schon ein bisschen betrübt und das wird sich wahrscheinlich auch auf den Praxisalltag ein bisschen auswirken, ne?
Ja.
Mit
Instrumenten werfen. Achso, jetzt verstehen wir alles, warum immer die ganzen alten Chefs immer so mit Instrumenten, Artikulatoren und so geworfen haben. Vielleicht haben die auch was Ähnliches erlebt. Muss man dann halt nachsichtig sein. Also der Alltag von John, der war natürlich jetzt sehr betrübt. Ne? Die, wie du auf dem Hochzeitsfoto gesehen hast, die waren glücklich verheiratet, dachte John zumindest. Und so schleppt er sich halt von Tag zu Tag in die Praxis, macht seine Füllung, seine Endos und so weiter, was man halt als Zahnarzt so macht. Und John hat halt überlegt, okay, ich muss da irgendwie einen Abschluss finden. Und jetzt möchte sich John endgültig von Michelle scheiden lassen. Ihm reicht's und er möchte mit dieser Situation abschließen. Es ist jetzt der 14. April 2006, also sind jetzt ein paar Monate vergangen. Und das ist der Tag, an dem John sich endgültig von seiner Frau Michelle scheiden lassen möchte. Also am 14. April möchte er sich scheiden lassen. Doch es kommt anders. Es ist früh am Morgen diesen Tages, als ein erstes schwaches Licht beginnt, die Dunkelheit zu durchbrechen. Als ein kleines Nachbarkind alarmiert durch die unheilvolle Stille eine schreckliche Szene durch einen Spalt in der Tür beobachtet. Vorsichtig mit zitternden Händen und einem Herzen voller Angst, das in diesem kleinen Kind pochte, späht das Nachbarkind durch eine nur leicht geöffnete Tür in das Anwesen von John. Und jetzt muss ich nochmal darauf hinweisen, jetzt wird es einmal explizit für die, die kein Blut und sowas sehen möchten. Das, was der kleine Junge dort erblickte, war ein Bild des blanken Entsetzens. Der Zahnarzt John ermordet in seinem eigenen Haus. Sein Körper ein tragisches Abbild der Grausamkeit eines Verbrechens. Er war übersät mit tiefen, klaffenden Schnittwunden. Zeugnis eines unerbittlichen und gewalttätigen Angriffs. In einem Akt von erschütternder Brutalität wurde sein Kopf mit solch einer Wucht durch ein Fenster seines Hauses gestoßen, dass die Scherben um ihn herum verteilt lagen. In seinen letzten Momenten, als das Leben aus ihm wich, breitete sich eine dunkle Lache aus Blut in seinem regungslosen Körper aus, färbte den Boden dunkelrot, zeichnete ein makabres Bild, das die schreckliche Natur seines Endes widerspiegelt. Was sagst du denn dazu? Erstmal, dass es ein kleines Kind morgens aus dem Haus geht und sagst du, okay, das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass die Tür auf bei meinem Nachbarn, ich guck da mal rein und so ein kleines Kind sieht das, was da ist. Das ist also so ein, der Zahnarzt John, der da auf dem Boden liegt mit offenen, fleischigen Wunden.
Ja, wenn meine Tochter wäre, oje, 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 oje.
Ja, wenn du überlegst, so deine Tochter, die ist jetzt, keine Ahnung, so 5 oder
4. Ist sie.
Ja, ja, genau, jetzt. Aber stell dir mal vor, die ist so fit, dass sie irgendwie zum Nachbar rübergeht und guckt so durchs Fenster und sieht den. Das finde ich schon ziemlich krass. Und ja, das Erste, was natürlich passiert, ist, dass das Kind wahrscheinlich mit den Eltern drüber spricht, im besten Fall. Auf jeden Fall ist es früher oder später aufgefallen, dass da ein Mord begangen wurde. Und als die Polizei eintraf, kamen viele Fragen auf. Am Tatort wurden mehrere DNA-Spuren festgestellt. Es gab keine Hinweise auf einen gewaltsamen Raubüberfall, welcher nämlich erst vermutet wurde. Hast du schon eine Idee, Daniel, was da passiert sein könnte, dass der John mit dem Kopf durchs Fenster irgendwie voller Schnittwunden ist und der Körper viele offene Wunden hat? Was könnte da passiert sein?
Vielleicht, weil keine Einbruchsspuren da sind, ist, wollte Michelle mit ihm reden oder so. Stay Tour war auch mit dabei. Der hat sie dann noch reingelassen. Und dann ist John ein bisschen emotional geworden. Das kam zum Handgemenge. Und irgendwie hat der State Trooper ihn dann dort versehentlich durch eine Scheibe im Haus durchgeworfen. Und da ist er dann an den Scherben hängen geblieben und halt verblutet.
Interessante Herangehensweise. Man hat nämlich erst gedacht, dass es die Frau war, die John ermordet hat, wegen eben der Lebensversicherung im 7-stelligen Bereich. Dann hat die Polizei aber anhand der Ermittlungen ganz schnell festgestellt, dass ganz klar Männerschuhe in dem Haus waren, die eben durch diese Blutlache gelaufen sind. Und deshalb hat sich die Geschichte etwas komplizierter dargestellt, weil es gab nämlich noch weiteres Blut am Tatort, das nicht von John stammt.
Eine Nacht zuvor. In einer ruhigen Nacht schritt der Polizist Foley, eingehüllt in die Dunkelheit der Schatten, mit entschlossenen Schritten in die Richtung des Hauses vom Zahnarzt John. Dort, inmitten der Stille eines friedlichen Heims, entfaltete sich durch seine Hände ein unvorstellbares Grauen. Ein Akt der Finsternis, der die Grenzen des Begreiflichen sprengte. Jeder seiner Bewegungen war durchtränkt von einer kalten, erbarmungslosen Entschlossenheit, als er das Schicksal des ahnungslosen John in jener schicksalhaften Nacht für immer besiegelte. Es war Kevin Foley, der sich über John hermachte und seinen Körper bis zum bitteren Ende übel mit tiefen, klaffenden Wunden zurichtete.
Ich schicke dir jetzt sogar ein paar Fotos vom Tatort. Also da wirst du jetzt nicht gerade...
Hast du sie
nicht
selber fotografiert?
Nein, nein, ich habe die recherchiert. Also du kannst auf dem Foto ein paar Fotos sehen. Das sind halt Bilder aus einer Ermittlung. Für die, die hier zuhören, ihr könnt euch das über einen Link alles anschauen.
Oh, da hat er hier ein Bild, also Fotos aus einer Ermittlerakte hier offensichtlich. Wie man das bei CSI so aus dem Fernseher kennt. Hier, ich schaue mir mal CSI Vegas an. So, da stellen sie so kleine Zahlen auf neben jedes Beweismittel. Und hier ist so ein blutiger Flur. Und da ist eine 2, eine 7, irgendwie irgendein weißer Faden. Keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir hier, ist das ein Bild da hinten? Da ganze Wand voller Blut und da läuft irgendwie Blut runter an so einem Bild oder was ist das?
Ja, das kann natürlich durchaus sein, ne? Weil der John, der ist natürlich mit dem Kopf durch die Scheibe geflogen. Dass da halt überall Blut ist, ist unausweichlich. Also das kann ich natürlich online nicht zeigen, aber wenn man halt auf die entsprechenden Links geht, kann man sich das Ganze anschauen. Und ja, das sind eben Fotos vom Tatort und wie du schon festgestellt hast, da sind so eben diese kleinen Kärtchen, wo die herausgefunden haben, okay, das ist Beweisstück 1, das ist Beweisstück 2, das ist Beweisstück 3. Und da das hier ja ein dentalbezogener True-Crime-Fall ist, schätzt doch mal jetzt vorab, wie man den Täter identifiziert hat.
Gut, der war ja Polizist, muss man ja zusehen. Das heißt, der wusste ja schon so ein bisschen, worauf er achten muss eigentlich, ne? Also deswegen schätze ich mal, würde er Handschuhe getragen haben. Was man natürlich nicht weiß, ob er mit Vorsatz da reingegangen ist. Also ob er da.
Ist er.
Also er wollte den wirklich umbringen, damit die Olsch die Lebensversicherung da abgreifen kann. Ne? Deswegen auch am Tag.
Also was die Motive sind, um ihn zu töten, da komme ich später noch drauf.
Mhm.
Der ist aber auf jeden Fall sehr entschlossen reingegangen und hat ihn auch krass übel zugerichtet. Und zwar so übel, dass man in der Forensik sogar von Overkill spricht. Also das heißt, er hat ihn nicht nur getötet, sondern als ihm bewusst war, dass er tot ist, hat er ihn halt noch so zugerichtet und so zersetzt, dass er quasi nicht mehr erkenntlich war. Also der war auf jeden Fall sehr entschlossen, ja.
Das muss ja was extrem Persönliches gewesen sein. Da sind wahrscheinlich noch Punkte, die wir jetzt noch gar nicht wissen. Das sieht ja nach einem persönlichen Rachefeldzug aus, aber Deluxe. Da er Profi ist, werden es keine Fingerabdrücke oder so gewesen sein. Aber du sagtest, da sei ja noch von jemand anderem Blut am Tatort gefunden worden. Das heißt, dass beim Handgemenge hat der sich vielleicht auch geschnitten. Da könnte was gewesen sein. Und so ein Schuhabdruck ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Hinweis. Sehr professionell kann er nicht sein, wenn er sowas hinterlässt an so einem Tatort. Aber gut, der war heißblütig, der war sauer, hat sich da in was reingesteigert, vielleicht war er auch nicht ganz nüchtern, wer weiß das. Und dann machen wir halt Fehler, ne?
Das kann alles sehr gut sein. 2006 ist interessanterweise noch einer der Zeitpunkte, habe ich jetzt durch mehrere recherchierte Fälle herausgefunden, wo die DNA-Technik noch gar nicht so auf dem Level ist, wo es heute ist. Das heißt, damals konnte man zum Beispiel Blutspuren am Tatort gar nicht zuordnen. Also eine Blutspur schon, aber sobald da 2, 3, 4, 5 verschiedene...
Das gab es da noch nicht.
Als wenn halt mehrere DNA-Spuren in einem Tatort waren, konnte man dementsprechend noch nicht zuordnen, welches Blut jetzt von wem stand und wie viele Menschen da überhaupt an einem Tatort waren. Und dieser Fall, ich komme später noch darauf, warum das so ist, war auch ausschlaggebend dafür, dass diese DNA-Technik sich extrem weiterentwickelt hat. Aber das ist absolut. Das ist einer der bekanntesten Fälle in Sachen DNA. Also seit 2006 ist die DNA-Technik, ich komme da später noch drauf, also ich lasse diese
Loop noch offen. Aber da sieht man, wie versaut ich von den ganzen CSI bin. Ich habe CSI Vegas, da gibt es 14 Staffeln, glaube ich, und ich schaue mir die gerade zum zweiten Mal durch und da haben sie schon Anfang 2000 die halt mit DNA und sonst was alles ausgewertet. Da denke ich immer so, ist das wirklich so, dass sie da so genau immer gucken und solche Möglichkeiten haben?
Vielleicht hat der auch einen Zahn verloren oder sowas, ne? Weiß man ja auch nicht, weil er sich ja im Handgemenge da geprügelt hat, kann ja auch sein. Okay, machen wir mal weiter.
John hatte zufällig gerade eine Zahnzange, da hat ihm noch geschwind einen rausgerupft. Geil.
Genau, auch von Ustomed. Ustomed-Zahnzange. Okay. Okay, machen wir weiter. Die Ermittlungen in diesem verstörenden Fall nahmen rasch Fahrt auf und die Ermittler konzentrierten sich schon bald auch auf Kevin Foley. Dieser stand nicht allein aufgrund seiner intimen und kontroversen Beziehung zu Johns Frau im Zentrum des Verdachts. Es war auch die schockierende Brutalität und Persönlichkeit des Mordes, die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich lenkte. Solch ein Mord musste wohl mit viel Kraftanwirkung einhergehen. In der Forensik spricht man da auch von Overkill, also die unnötige weitergehende Gewalt nach dem bewussten Eintreten des Todes eines Menschen. Doch der wirkliche bahnbrechende Moment, der eine dramatische Wendung in diesem rätselhaften Fall markierte, war die Entdeckung entscheidender forensischer Beweise. Neben den Unmengen an Blut am Tatort fand man noch weiteres Blut unter den Fingernägeln von John, welches nicht von John stammt. Dies stellte die Ermittler vor weitere Rätsel. Und jetzt schicke ich dir noch ein weiteres Bild.
93% sind vom Opfer und 6,7% irgendeine DNA-Komponente.
Genau, also man hat am Tatort 93% Blut des Opfers gefunden und 6,7% der DNA-Spuren, die man am Tatort gefunden hat, waren einer anderen Person zuzuordnen. Man konnte nur noch nicht herausfinden, wem das ist, wer das war. Und jetzt stell dir mal vor, wie man diesen Täter schlussendlich dann doch übermitteln konnte.
Also, da Blutspuren irgendwie gefunden wurde, muss der Täter ja auch irgendwie verletzt gewesen sein. Das heißt, auch wenn sie jetzt nicht direkt zuordnen konnten, was er da unter den Fingernägeln hatte, konnten sie vielleicht die Wunden grundsätzlich zuordnen, dass dieser John, was weiß ich, am Arm, am Hals oder sonst wo, Wunden hatte, die zu den gefundenen Blutspuren oder den Fingernägeln passten oder so.
Interessant. Ich kläre das Ganze jetzt mal auf. Wie ein Puzzleteil, das plötzlich an seinen Platz rutschte, offenbarten Bissspuren, grausam in die Haut des Opfers eingraviert, eine erschreckende Übereinstimmung mit Kevin Foleys einzigartigem Zahnprofil.
Ach, deswegen der Dentalbezug. Der hat ihn noch gebissen. Was für ein Oh, das gibt's doch gar nicht.
Ja, auf jeden Fall war das so einer der Fälle, wo man herausgefunden hat, also anhand des Zahnprofils, wer der Täter war. Die Blutspuren, logischerweise, unter den Fingernägeln standen von Kevin Foley. Das hat man später herausgefunden. Ich gehe auch gleich nochmal drauf ein, wie wirklich jetzt dann die DNA-Spuren ermittelt wurden. Auf jeden Fall hat der Kevin Foley einfach mal satt in den Körper von dem John reingebissen. Und dann haben sie einfach mal Abdrücke gemacht und geguckt, passt das dazu? Weil das halt der erste Mensch war, der quasi auch mit am Tatort war. Weil es gibt ja nicht so viele Polizisten in Blairsville, also, ne?
Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal zurück, dass ich gesagt habe, dass ich unterstellt habe, dass der ein Profi ist.
Ja, auf jeden Fall krass. Also Zahnbisse in der Leiche sind nicht das erste Mal, dass Täter überführt wurden. Da gibt es noch weitere Fälle zu, die ich vielleicht noch mal das eine oder andere Mal aufarbeiten werde. Machen wir mal weiter im Text. Im Verlauf des spannungsgeladenen Gerichtsprozesses entrollte sich vor den Augen der Jury und der faszinierten Öffentlichkeit ein komplexes und verwobenes Bild der Beziehung und Verstrickung zwischen Kevin Foley, also dem Polizisten, John und seiner Frau Michelle, die übrigens immer noch lebt. Wie die Fäden eines dunklen Teppichs wurden die Details ihrer verflochtenen Beziehung Stück für Stück immer weiter enthüllt. Die Staatsanwaltschaft mit dem unerschütterlichen Ziel, die Wahrheit ans Licht zu bringen, legte eine beeindruckende Sammlung von Beweisen vor, unter anderem die Bilder, die du vorhin gesehen hast. Jetzt kommen wir nochmal zu den DNA-Analysen, weil die gab es ja zu dieser Zeit noch nicht. Jetzt habe ich gesagt, dass die ausschließlich, also mit ausschlaggebend waren, dass der Kevin überführt wurde. Denn dieser Fall markierte einen Wendepunkt in der DNA-Forensik. Und da gab es nämlich einen DNA-Experte, der heißt Mark Perlin. Und der hat im Interview später gesagt, wir nutzten erstmals einen hochentwickelten Computer, um DNA-Mischungen zu interpretieren. Ein Meilenstein in der Rechtsgeschichte. Es wurde zu diesem Zeitpunkt eine neue Berechnungsmethode für DNA-Spuren entwickelt. Das heißt, anhand diesen Falles gab es dann einen Mathematiker, der ausgerechnet hat, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Blutspuren zu dem Menschen passen. Das heißt, es gab einen Mathematiker, der sich ausschließlich mit diesem Fall beschäftigt hat, weil ihm das keine Ruhe gelassen hat. Und dieser Fall hat dafür gesorgt, dass an einem Tatort mehrere DNA-Spuren trotzdem zur Aufklärung eines Falls beitragen konnten, zusätzlich zu den Bissspuren.
Oh.
Der Fall Commonwealth gegen Foley wurde nicht nur durch seine Brutalität bekannt, sondern auch als Präzedenzfall für die Verwendung fortschrittlicher DNA-Technologie. Dr. Perlins True Alley Casework-Technologie, so heißt diese DNA-Technologie, spielte dabei eine Schlüsselrolle, welche bis heute immer noch genutzt wird, um DNA-Spuren mehrerer Menschen am Tatort aufzuschlüsseln und die Häufigkeit der DNA-Spuren am Tatort zu unterscheiden. Hättest du gedacht, dass das erst so seit 2006 ist, dass es so eine Wende genommen hat?
Ich hätte gedacht, das gibt es schon länger. 2006 kommt mir auch nicht so lange hervor. Also das ist in meinem Kopf noch so frisch und präsent. Gut, wir haben jetzt 2024. Und wenn man sich anschaut, was in der Zwischenzeit alles passiert ist, Internet, iPhone, KI, das gab es ja auch alles noch nicht. Also krass. Ja. Nee, überrascht mich hart.
Ja, und wenn du jetzt mal überlegst, vor 20 Jahren, wie waren da die Smartphone-Technologie, wie waren die Computerfortschritte? Ne? Also mich wundert es ehrlich gesagt, jetzt wo ich das so weiß, gar nicht mehr, dass da noch nicht so viel Technik in den Ermittlungen drin war. Also wenn du überlegst, wie so die ersten iPhones aussahen, die ersten Handys, also da war nicht viel, ne?
Gut, ja, nee, ja, also das waren so große Koffer hier, wo du einen Hörer an der Schnur dran hattest und damit hast du so Satellitentelefon und damit hast du dann telefoniert.
Ja. Okay, jetzt haben wir ja immer noch nicht festgestellt, was mit dem Täter passiert ist. Also der John, der ist auf jeden Fall tot. Was mit der Frau ist und mit dem Kevin ist, ob die noch eine Beziehung führen und so weiter, das kläre ich jetzt noch einmal auf. Denn trotz Foleys beharrlicher Weigerung, ein Geständnis abzulegen, ist ja auch immer ein Polizist und will seinen Job nicht verlieren, und seiner standhaften Ablehnung jeglicher Verantwortung sprachen die erdrückenden Beweise der Bissspuren und den Blutspuren unter den Fingernägeln von John eine klare und unumstößliche Sprache, die schließlich zur Verurteilung führte. In einem Prozess, der von intensiven Emotionen und scharfsinnigen juristischen Auseinandersetzungen geprägt war, fand die Jury Kevin Foley letztendlich doch für schuldig und das Gericht verhängte die im Bundesstaat Pennsylvania strengstmögliche Strafe. Was schätzt du, Daniel, wie lange hat er bekommen oder was hat er bekommen?
Ich kenne mich jetzt in Pennsylvania nicht aus, aber in den USA gibt es ja die Todesstrafe noch. Und bei der Schwere des Verbrechens, gut, als Polizist weiß man nicht, aber Können wir schon vorstellen, dass er zum Tode verurteilt wurde.
Ja, ich kläre mal auf. Also 2006 wurde John ermordet und 3 Jahre später, also dieser Prozess hat 3 Jahre später, 3 Jahre länger gedauert. Das heißt, dieser Täter, dieser brutale Mörder war 3 Jahre lang noch auf freiem Fuß, kann man sagen. Ne? Das hätte ja auch mit jemand anders noch machen können. Mit dem Hammerschlag des Richters des Urteils 2009 wurde dann seine Verurteilung besiegelt. Und zwar lautet die Verurteilung lebenslange Haft. Also der wurde nicht zum Tode verurteilt, sondern lebenslange Haft. Und auch davon gibt es jetzt ein Bild.
Das sieht jetzt freundlich aus, halt auf dem ersten Foto.
Findest du?
Ja, also auf dem ersten war er am Hals abgeschnitten so. Und da sah er ein bisschen kränklich aus. Hier sieht er, also jetzt auch nicht freundlich, guckt auch ein bisschen düster. Aber im Vergleich zu dem anderen Bild sieht er hier ein bisschen menschlicher aus, sage ich mal so.
Mhm. Ja, aber er lächelt zwar nicht, ne? Hat Handschellen an, muss man auch dazu sagen. Also das ist ein Bild von der Verhaftung. Von dem Polizisten, der verhaftet wurde, musste auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und zum Zeitpunkt des Prozesses von Kevin Foley lebte er mit Michelle Jelinek noch zusammen. Also die waren zu dem Zeitpunkt sogar noch ein Paar. Sie wurde
3 Jahre zusammen.
Ja, also der Mann wurde ermordet und die ist halt noch 3 Jahre mit dem zusammengeblieben. Und im Zusammenhang mit der Ermordung ihres Mannes wurde sie auch nie angeklagt. Doch der Fall hinterließ eine nachhallende Stille, gefüllt mit unausgesprochenen Fragen und unaufgelösten Rätseln bei Johns Familie. Denn da sie offiziell nicht von John geschieden war, sondern nur getrennt, kannst du dir schon jetzt weiter denken, als er getötet wurde, erhielt sie dann doch noch eine Auszahlung nach seinem Nachlass und auch dieser 7-stellige Betrag der Lebensversicherung wurde an sie ausgezahlt.
Amerikanische Versicherungssystem, super.
Ja, auf jeden Fall. John besaß genau diese Lebensversicherung, die wurde an sie ausgezahlt. Und was letztendlich die Beweggründe von Kevin Foley waren, das wurde nie geklärt. Und was da für Motive waren, das konnte nie aufgeklärt werden. Der ist jetzt halt im Knast, der hat natürlich psychische Betreuung, dem wurden Fragen gestellt, aber der hat sich halt einfach grundlegend geweigert, irgendwelche Fragen zu beantworten. Und letztendlich war der Tod von dem Zahnarzt, Dr. John Jelinek, das war ein tragisches Ereignis, aber ebnete halt auch den Weg für bahnbrechende Fortschritte der forensischen Wissenschaft, eben halt die DNA-Spuren, die jetzt halt besser analysiert werden können. Also im Endeffekt war es dann doch für irgendwas gut, aber ja, das war der Fall von dem Zahnarzt John, der gestorben ist oder getötet wurde und von einem Fall, wo Bissspuren auch dazu geführt haben, dass der Täter namens Kevin Foley überführt wurde. Wie hat dir der Fall gefallen?
Ja, mega. Also toll, wie du da so tief so in die Details auch hereingegangen bist und wie du die Sachen da gefunden hast. Ich bin begeistert.
Sehr schön. Für dich, lieber Hörer, wenn du natürlich jetzt dir das alles anschauen möchtest, worüber Daniel und ich gerade gesprochen haben. Ich habe mir erst gedacht, dass ich die Bilder bei Instagram hochlade, da mir aber die Rechte der Menschen, über die wir sprechen, sehr wichtig sind und ich nur das verwende, was online schon verfügbar ist und worüber wir sprechen und ich das auch benutzen darf, laden wir die Bilder nicht bei Instagram hoch, aber wir hinterlegen euch die Quellen hier in den Shownotes, da könnt ihr draufklicken und euch die Bilder der entsprechenden Person oder auch die Bilder, über die wir gesprochen haben, anschauen. Daniel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier in dem Podcast. Und für die Hörer, die hier gerade zugehört haben, zu dem jetzigen Zeitpunkt ist deine Episode ja auch schon online. Vielleicht sprichst du noch mal kurz darüber, worüber du gesprochen hast.
Bei mir ist es die Wahr- oder Gelogen-Geschichte. Es geht um Folterinstrumente in der Zahnarztpraxis und es geht um Praxisdiebstähle, wo so komplette Praxen ausgeräumt wurden. Hört da mal rein in den Queens und Sons of Dentistry Podcast. Und ansonsten, Miguel, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Das heißt, nächste Woche kommt schon die nächste Folge an, online, vom Dentalwelt-Podcast aus der Crimes-Rubrik. Und genau, wie du jetzt schon festgestellt hast, es ist sehr viel recherchiert. Deshalb muss ich erstmal gucken, ob sich das überhaupt lohnt, ob sich das Menschen anhören, weil 5 Folgen zu recherchieren. Also die Folge hat jetzt ungefähr 10 Stunden gedauert zu recherchieren, aufzuschreiben, Quellen zu finden, Bilder zu finden, dir zu schicken und zu überlegen. Deshalb, ja, hinterlasst doch gerne mal ein kleines Feedback, ob euch das Ganze gefallen hat. Könnt ihr hier bei Spotify direkt machen oder hinterlasst auf dem Instagram-Profil eine Nachricht. Oder ihr bewertet den Spotify. Das wird uns sehr weiterbringen und dadurch kann ich einschätzen, ob euch das Ganze gefallen hat. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode. Danke, Daniel, für deine Zeit.
Bitte, tschüss.
Das war's mit dieser Folge. Bist du auch fasziniert von diesem Fall? Dann abonniere unbedingt diesen Podcast, um keine weitere Crime-Bonus-Episode zu verpassen. Teile auch den Podcast mit deinen Freunden, wenn du magst. Und wenn du mehr zu diesem Fall wissen möchtest, findest du alle Bilder auf dem Instagram-Profil von Miguel. In den Shownotes findest du die Zugangspunkte zu Miguel und auch die Quellen zu dieser Episode. Ich bin Linda die künstliche Intelligenz hinter diesem Podcast, die Miguel bei der Recherche der Fälle und bei dem inhaltlichen Aufbau der Story hilft. Gruselig? Gewöhn dich an mich.
Ich bin eine Technologie, die in diese Welt gekommen ist, um zu bleiben.
Ich habe jetzt Feierabend.